Predigttext schon gelesen nach der Übersetzung von Luther und ich möchte den Text gerne nochmal nach der Hoffnung für alle uns lesen. Matthäus 9, ab 35. Da heißt es: Danach zog Jesus durch die Städte und Dörfer. Er sprach in den Synagogen und verkündete überall im Land die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt. Wohin er auch kam, heilte er alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos und verängstigt wie eine Schafherde ohne Hirten. Da sagte Jesus: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Mitarbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussende, damit sie seine Ernte einbringen. In dieser Zeit rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht, böse Geister auszutreiben und die Kranken und Leidenden zu heilen. Diese 12 Jünger sandte Jesus aus und gab ihnen folgenden Auftrag: Geht nicht zu den Nichtjuden oder in die Städte der Samariter, sondern geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel, die sich von Gott entfernt haben. Die sind wie Schafe, die ohne ihren Hirten verloren sind. Ihnen sollt ihr die Nachricht bringen: Jetzt beginnt Gottes neue Welt. Drei Gedanken zu diesen Versen. Der erste: Jesus erbarmt sich über Menschen. Das zweite: Jesus beruft Menschen. Und das dritte: Jesus sendet Menschen. Zum ersten Gedanken: Jesu Erbarmen über Menschen. Vor Berufung und Sendung der Jünger wird gleich zu Anfang in diesen Versen die innerste Triebkraft Jesu deutlich. Der eigentliche Beweggrund wird hier klargestellt. Und das ist das Erbarmen Gottes über die Menschen um ihn herum. Jesus erbarmt sich über die Menschen und seine Liebe zu den Verlorenen. Ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung: Ist das auch meine Motivation? Erbarmen und Liebe zu den Menschen um mich herum? Ist das meine Motivation, zum Beispiel in unserem Café? Eine riesige Menschenmenge versammelt sich um Jesus, um ihm zuzuhören und ihn um Hilfe zu bitten. Menschlich gesehen könnte sich Jesus jetzt so richtig freuen, begeistert und stolz sein. Jetzt geht's endlich los mit Gottes neuer Welt. Was könnte man mit einer solch riesigen Zuschauermenge alles anfangen? Missionieren und das im ganz großen Stil. Kranke heilen, die Römer beeindrucken und vieles andere mehr. Aber nichts von all dem tut Jesus. Und das wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir, dass ich mich nicht von spektakulären Auftritten bestimmen lasse, sondern von dem, was wirklich nötig ist. Und das ist immer mehr zu lernen, was von Gott her dran ist. Und die Menschen um mich herum voller Erbarmen und Liebe zu sehen und zu lernen, wie es Jesus uns hier vormacht, voller Erbarmen und Liebe mit den Menschen in unserer Umgebung umzugehen. Jesus sieht das größte Problem dieser Menschen, dass sie Gott nicht kennen. Die Jünger wurden zu den Juden geschickt, die sich entfernt haben von ihrem Gott. Ich habe mich bei der Vorbereitung weiter gefragt: Ist das nicht auch die Situation in unserer Umgebung heute? Menschen, die Gott nicht kennen? Anscheinend gibt es in Jesu Augen nur wenige, die wirklich bereit sind, sich um andere Menschen zu kümmern, die ihnen Hilfe und Trost geben, die ihnen gangbare Wege aufzeigen. Wenige von Gott geleitete Hirten, die aus Gottes Kraft heraus andere leiten können. Warum? Weil sie die Quelle des Lebens kennen. Ich habe mich bei der Vorbereitung weiter gefragt, wie Jesus wohl uns heute, unsere Gemeinde, unsere Stadt, unser Volk beurteilen würde. Sind das auch Menschen ohne Hirten? Alleingelassen, hungrig nach Liebe, nach Trost, nach Wegweisung, Erbarmen, hilflos in ihren konkreten Fragen. Nach außen hin sah das damals wahrscheinlich genauso aus wie heute, dass die wenigsten hilfebedürftig aussehen. Sie hatten wahrscheinlich auch das, was sie brauchten, Familien, Freunde, einen guten Beruf, ausreichend zu essen und zu trinken. Und doch überkommt Jesus das Erbarmen, wenn er diese Menschen sieht. Gott hat zu Samuel einmal gesagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Die Menschen sehen wohlsituierte Menschen, die alles haben, was sie brauchen. Aber Gott sieht das Herz an. Gott sieht, wo Menschen trotz ihres Überflusses leer, einsam, ohne Hirten, ohne Hilfe und Fürsorge leben müssen. Nochmal die Frage, was sieht Jesus eigentlich, wenn er unsere Stadt ansieht? In diese Situation hinein sagt Jesus diese Worte: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Mitarbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter senden möge. Hirten der Schafe werden gesucht, nicht Herren. Nicht, weil diese Menschen nichts Besseres zu tun haben, sondern weil sie sich von Jesus Christus das Herz öffnen lassen. Einsatz für Jesus, auch hier in unserer Gemeinde, ist kein Weg, um sich ein angenehmes Selbstwertgefühl zu beschaffen. Hirtendienst, Einsatz für Jesus wird immer auch Mühe, Einsamkeit und auch Unverstandensein bedeuten. Noch einmal, gesucht werden keine Chefs der Herde, keine Manager, keine Coaches, die anderen zu sagen, wie sie was zu tun haben, sondern Hirten, Nachfolger, Mitarbeiter. In dem Wort Mitarbeiter steckt bekanntlich das Wort Arbeiter. Im Einsatz für Gott werden Arbeiter gesucht. Menschen, die bereit sind, da anzufassen, wo es nötig ist. Von solchen Mitarbeitern, sagt Jesus, gibt es anscheinend nur wenige. Ein nüchternes Urteil über die damalige Zeit und vielleicht auch über unsere heutige Zeit. Und dann folgt eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Jesus sagt jetzt nicht, so Leute, nun stürzt euch mal mit ganzer Kraft in die Arbeit. Ihr wisst, dass ich dringend Mitarbeiter brauche, also gebt jetzt euer Bestes und fangt an. Das Gegenteil ist der Fall. Die fehlenden Mitarbeiter werden für Jesus zum Gebet. Als ich vor unserem Urlaub an dieser Predigt gesessen habe, habe ich mich gefragt, sind fehlende Mitarbeiter auch in unserer Gemeinde für mich ein Aufruf zum Gebet? Und ich musste mir ehrlich eingestehen, nicht immer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin eher resigniert, bin frustriert, wenn andere nicht so mitmachen, beziehungsweise alles besser wissen und sich dann zurücklehnen. Jesus gibt uns andere Richtlinien, keine drängenden Appelle, nun macht aber mal, sondern Gebet. Das ist nur die Korrektur unseres Denkens, sondern auch Ermutigung für die unter uns, die nicht mehr so viel Kraft oder nicht mehr so viel Zeit haben. Auch sie können beten. Keine noch so intensiven Appelle können Mitarbeiter wirklich berufen. Kein noch so tolles Programm wird letztlich die Herzen der Menschen erreichen. Nur durch Gebet wird es geschehen. Bittet den Herrn der Ernte. Alle Mitarbeiterfragen beginnen auch unter uns mit unseren Gebeten. Alle Arbeit für Gott hat im Gebet ihre tiefste Wurzel. Gott kann und wird Hirten und Mitarbeiter berufen. Gott allein kann Menschen dazu bereit machen, mit anzufassen. Nicht mein Appell. Nur Gott schenkt Bereitschaft, wirklich für ihn aktiv zu werden. Gleich was es mich an Zeit, an Kraft, an Geld und auch an Unverstandensein kostet. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Mitarbeiter in seine Ernte sende. Wörtlich übersetzt heißt das Wort senden, hinaustreiben. Darum sollen wir bitten, dass Gott Menschen hinaustreibt in seine Ernte. Berufen und senden sind Gottes ureigenste Sache. Aber an uns ist es, dafür zu beten, dass andere bereit werden, sich von Gott hinaustreiben zu lassen, sich für Jesus einzusetzen. Jochen Klepper hat einmal gesagt, lebendige Christen sind den Menschen von heute die wertvollste Bibel. Lebendige Christen sind Menschen, den Menschen von heute die wertvollste Bibel. Lothar hat vor einigen Wochen, vielleicht erinnern sich einige von uns, über Jesaja 6, Vers 8 gepredigt. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und dann die mutige Antwort des Jesaja: Hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Und zum zweiten Gedanken: Jesus beruft Menschen. Zur göttlichen Berufung muss dann unser menschliches Ja kommen. Jesus ruft in die Mitarbeit, aber er zwingt niemanden dazu. Jeder darf für sich entscheiden, ob er sich berufen lassen will in die Mitarbeit, auch in unserer Gemeinde, oder nicht. Jesus hat damals wie heute nicht pauschal in die Runde gerufen: Alle mal herhören, wer hätte denn noch ein bisschen Zeit und Lust, bei mir mitzumachen? Ich bräuchte dringend noch ein paar qualifizierte Mitarbeiter. Jesus ruft jeden ganz persönlich in die Mitarbeit. Gottes Sohn hätte weder die Jünger damals noch dich und mich heute als Mitarbeiter nötig. Jesus hätte die Verkündigung viel wirkungsvoller und effektiver gestalten können, indem er einige Engel geschickt hätte und gesagt hätte: Mach das Ganze mal für mich. Aber Jesus wollte keinen Engel haben. Jesus wollte normale Menschen haben, wie dich und mich. Keine fehlerlose Wesen. Jesus stellt seine Jünger damals und auch heute unter einen gemeinsamen Auftrag. Auch wenn Teamarbeit, wo auch immer, wie wir alle wissen, auch von Spannungen geprägt ist. Hier in unseren Versen gibt Jesus seinen Leuten göttliche Vollmacht. Als ich mich vorbereitet hatte, habe ich gesagt, es ist wie bei einer Kette. Der Vater hat Jesus Vollmacht gegeben. Und Jesus hat diese Vollmacht an seine Jünger weitergegeben. Und die Vollmacht, die seine Jünger bekamen, die haben sie an die anderen, die nach ihnen kamen, weitergegeben. Und so ist es bis heute. Jeder von uns hat die Möglichkeit, Jesus weiterzugeben, so lange, bis die Vollendung da ist, bis er bei uns ist, bis er wiederkommt. Wie in einer Kette. Einer sagt es dem anderen weiter. Solche Menschen weiter verkündigen, gibt er die nötige Zeit, die nötige Kraft und die nötigen Ideen. Ich fand es mal interessant, nachzuschauen, welche Menschen Jesus in seinen Dienst gestellt hat. Da ist zum Beispiel der aufbrausende, aber der auch ziemlich feige Petrus. Da ist der sanfte Johannes, der aber Donnersohn genannt wird, weil er Feuer vom Himmel hat regnen lassen wollen. Und da ist der nur an Fakten glaubende Thomas. Ich habe dabei nicht an dich gedacht, Thomas. Und da ist der mit der Besatzungsmacht paktierende Matthäus, der Zöllner. Da ist der revolutionäre Simon und da ist der Verräter Judas, um nur einige von Jesu Jüngern zu nennen. Ein so bunter Strauß von Jüngern, den hat Jesus berufen. Und deshalb dürfen wir auch hier in dieser Gemeinde so unterschiedlich und so vielfältig sein. Und noch zum dritten und letzten Gedanken. Jesus sendet Menschen. Jesus sendet Menschen. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, grenzt Jesus das Arbeitsgebiet der 12 Jünger ein. Jesus grenzt das Arbeitsgebiet der 12 Jünger ein. Und ich glaube, dass Jesus das bis heute so macht. Die Jünger sandte Jesus damals nur zu den Israeliten und nur zu den Israeliten, die den Kontakt zum Vater verloren haben. Auch in unserer Gemeinde ist es so, dass Gott in der Regel uns ein oder zwei Arbeitsgebiete zuteilt, damit wir uns nicht kaputt machen. Und das reicht auch dann. Keiner von uns kann alles tun. Wenn ich mich wie die Miriam ams Klavier setzen würde, gäbe das ein Fiasko. Und wenn ich wie die Britta den Gemeindebrief erstellen sollte, wäre vieles nicht richtig, bräuchte ich immer Korrekturleser. Und gar wenn ich die Kasse übernehmen sollte wie der Franz Eike, das wäre ein Fiasko. Gott hat mir andere Gaben gegeben. Gott hat jedem von uns Gaben gegeben und mit denen dürfen wir dienen. Jesus sagt in seinem Sendungsbefehl ganz klar, was sein Wille an jeden Einzelnen von uns ist. Mission über die Grenzen Israels hinweg ist für die 12 Jünger nicht dran. Nur Israel war ihr Auftrag. Wenn Jesus uns Aufträge gibt, heißt es, dass das für uns auch nicht nötig ist, etwas anderes zu tun. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist, Mission über die Grenzen Israels zu machen, aber das heißt, dass das für die 12 Jünger nicht dran war. Ich weiß nicht, was das für unsere Gemeinde bedeuten könnte, dass das eine oder andere für uns im Moment nicht dran ist. Vielleicht werden andere irgendwann dafür verantwortlich sein, zu Gottes Zeit. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Gott für jeden von uns einen Auftrag hat. Nicht alle müssen wir Klavier spielen können, auch wenn es traurig ist. Nicht alle müssen wir die Technik bedienen können. Für mich ist das eine total erleichternde Tatsache. Du und ich, wir müssen nicht alles tun. Wir brauchen nur da aktiv zu sein, wo unser Herr es will. Und wo das ist, das wird er uns klar machen, wenn wir darum bitten. Sein Erbarmen und seine Liebe sind Jesu Motivation, die Jünger zu berufen. Sein Erbarmen und seine Liebe. Die damalige Elite war der Meinung, dass besonders die Heiden und die Samariter Buße nötig hatten. Jesus sieht das in diesen Versen anders. Jesus weiß, dass gerade die Frommen damals wie heute immer wieder seine barmherzige Liebe und seine Vergebung nötig haben. Die Nichtjuden kommen später in Kontakt mit Jesus. Wie und wann das Jesus machen will, das hat er seinen Jüngern nicht erklärt. Heute wissen wir, dass das Paulus' Aufgabe war. Für die 12 Jünger damals war es genug zu wissen, was Jesus heute von ihnen erwartete. Alles andere war nicht ihre Sache, das ist seine Sache. Ich schließe mit vier Fragen, die mir bei der Predigtvorbereitung gekommen sind. Die erste Frage ist: Was ist eigentlich meine Motivation, Gott und den Menschen zu dienen? Was ist meine tiefste Motivation? Ist es die Liebe zu Gott und das Erbarmen über die Menschen? Meine zweite Frage: Wie beurteilt Gott unsere Gemeinden, unsere Stadt, unser Volk? Sieht er auch Menschen ohne Hirten, ohne Liebe, ohne Erbarmen, ohne Trost und Wegweisung? Und die dritte Frage: Wo werden mir fehlende Mitarbeiter in unserer Gemeinde zum Gebet? Und die letzte Frage: Welche ein bis zwei Arbeitsgebiete in unserer Gemeinde hat Gott mir ganz persönlich zugewiesen? Und was ist für mich nicht dran?